Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Echt oder nicht, Mensch oder Maschine? Das ist eine Frage, die ich mir mittlerweile bei fast jedem Kommentar im Netz stelle. Sei es auf Nachrichtenplattformen, auf Facebook, Snapchat oder Twitter. Ist das, was ich da lese, vielleicht nur das Output eines geschickt programmierten Algorithmus? Oder hat da wirklich jemand seine Gedanken ins Telefon getippt?
Jedes politische Thema in Deutschland ist inzwischen in den sozialen Netzwerken durch Social Bots manipuliert. Social Bots, das sind Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken. Irgendwelche Accounts, die so tun, als wären sie echte Menschen, als wären da Nutzer dahinter, die das steuern. Und in Wirklichkeit werden diese Accounts aber von einer Software gesteuert. Wenn ich ein Programm habe, mit dem ich einen Bot steuern kann, dann kann ich damit auch 100 steuern, 1000 steuern, 100.000 steuern. Was wir gerade für Deutschland, aber auch für die USA feststellen können, ist, dass gerade von rechts her Social Bots eingesetzt werden, in dem Versuch, damit auch die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Es gibt mittlerweile viele Tipps und einige Websites, die uns dabei helfen, diese sogenannten Social Bots zu identifizieren. Aber dabei ist Vorsicht angebracht, denn das ist gar nicht so einfach. So richtig wissen die Forscher nämlich noch nicht, wie man so einen Social Bot zuverlässig identifiziert. Mehr als 50 Tweets am Tag gleich Social Bot? Leider ist das nicht so einfach. Denn es gibt zum Beispiel auch seriöse Programme, die automatisiert echte Informationen verbreiten. Die werden dann einfach mitgezählt, sind aber gar keine Social Bots. Vor allem wir Journalisten müssen uns da an die eigene Nase fassen. Meldungen wie die, dass 10% aller Twitter- und Facebook-Accounts Social Bots sind, erregen Aufmerksamkeit. Aber wie diese Zahlen genau zustande kommen und wie wissenschaftlich belastbar sie sind, das wird selten erwähnt. Und selbst mit zuverlässigen Zahlen bleiben wichtige Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel, was bewirkt das eigentlich, wenn sich in sozialen Medien viele Bots herumtreiben? Erreichen die auch etwas oder vermüllen sie nur die Plattform, ohne nennenswerte Effekte zu haben? Aber nehmen wir mal an, es gelingt Bots wirklich, Meinungen zu beeinflussen, Stimmungen zu erzeugen oder gar Wahlen zu manipulieren. Dann wissen wir immer noch nicht, wie sie das genau tun, was die Mechanismen sind, die uns beeinflussen können. Ihr seht, es gibt viel zu forschen bei diesem Thema und genau das tut unser heutiger Redner Simon Hegelich. Er ist Professor für Political Data Science an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München. Sein Forschungsschwerpunkt ist Manipulation in sozialen Medien. Simon Hegelich hat seinen Vortrag am 7. Juli 2017 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Im Anschluss gab es eine Podiumsdiskussion, aus der wir ebenfalls Ausschnitte senden. Viel Spaß beim Zuhören.
Was mich an Social Bots interessiert, ist die Frage, ist das vielleicht eine Methode, mit der man Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen kann, mit der man eventuell sogar Wahlkämpfe manipulieren kann? Und ohne zu viel spoilern zu wollen, ich glaube, dass bei aller Vorsicht, mit der man sich dem Phänomen zuwenden muss, es doch inzwischen sehr viele deutliche Hinweise gibt, dass es ein sehr relevantes Phänomen ist. Meiner Meinung nach erleben wir gerade einen digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Social Bots sind davon nur ein ganz, ganz kleiner Bereich, allerdings durchaus in manchen Teilen nicht ganz unwesentlich. Worum geht es also? Was ist gemeint, wenn wir über Social Bots reden? Social Bots, das sind Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken, also irgendwelche Accounts, die so tun, als wären sie echte Menschen, als wären da Nutzer dahinter, die das steuern. Und in Wirklichkeit werden diese Accounts aber von einer Software gesteuert. Wichtig ist also, dass man diese Social Bots ernst nimmt. Es gibt ganz viele Accounts, die werden ganz bewusst von einer Software gesteuert. Also wenn Sie sich zum Beispiel mal auf Twitter anschauen, was große Nachrichtenagenturen machen, Reuters oder sowas, selbstverständlich haben die da automatische Skripte dahinter, die dann ihre Nachrichten immer zu bestimmten Uhrzeiten weitersenden und dergleichen. Das wäre dann aber kein Social Bot, weil eben diese böswillige Absicht der Täuschung an der Stelle fehlt. Und man kann sich halt vorstellen, wenn ich jetzt einfach nur ein Programm schreiben will, was so eine Art Nachrichtenbot ist, ein ganz normaler Bot, dann programmiere ich das halt anders, als wenn ich einen Socialbot baue und versuche, menschliches Verhalten nachzuahmen, damit möglichst keiner merkt, dass das ein Computerprogramm ist. Was sind die Risiken dabei? Eigentlich das Hauptrisiko, was auch die Bots etwas von anderen ähnlichen Phänomenen, wie zum Beispiel Trolle in den sozialen Netzwerken unterscheidet, ist, dass dadurch, dass die vollautomatisch agieren können, skalieren sie. Das heißt also, wenn ich ein Programm habe, mit dem ich einen Bot steuern kann, dann kann ich damit auch 100 steuern, 1000 steuern, 100.000 steuern. Und diese Zahlen sind auch gar nicht aus der Welt gegriffen. Kollegen aus den USA haben gerade auf Twitter ein Social Botnet identifiziert, wo man nachweisen kann, dass die alle von der gleichen Software gesteuert werden. Da geht es um 350.000 Accounts. Das Risiko dabei ist, jetzt könnte man ja sagen, okay, da ist halt ziemlich viel Rauschen im Internet. Wen soll das eigentlich stören? Das erste Problem ist, dass immer mehr Leute, Politiker, Unternehmen, aber auch Medienhäuser anfangen, Social-Media-Analysen zu betreiben, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Und die Analysen, die heutzutage gemacht werden, die gehen alle auf Trends. Das ist immer so, dass man zählt, wie viele Klicks hat es irgendwo gegeben, wie viele Likes, werden unsere Botschaften eher retweetet, wenn wir Katzenbilder dazu tun oder nicht. Das sind Fragen, die man versucht, durch Social-Media-Analyse rauszufinden. Und darauf basierend trifft man heute schon sehr, sehr viele Entscheidungen, auch im politischen Bereich. Das Problem ist, dass diese Trends leider inzwischen alle zunehmend verfälscht sind. Also das ist auf jeden Fall was, was diese Bots können und wo auch ein großes Risiko besteht, dass die halt einfach über ihre schiere Masse, selbst wenn das Unfugsnachrichten sind, die die senden, einfach, wenn man sich das rein statistisch anschaut, dann nachher den Eindruck erwecken, da wäre ganz, ganz viel los zum Thema Merkel muss weg oder sowas. Damit verknüpft ist eine zweite Gefahr. Wenn ich es einmal in den sozialen Medien schaffe, eine solche Masse herbeizuführen für ein Thema, dann kann das sein, dass das ganze Ding viral wird. Also, dass sich echte Nutzer jetzt tatsächlich damit beschäftigen und sagen, ja, Moment, wenn das so wichtig ist und Twitter mir das die ganze Zeit zeigt, dann sage ich jetzt auch mal was dazu. Und plötzlich haben wir ganz seltsame Eigendynamiken, die wir dann in den Netzwerken feststellen können. Und das wird noch verschärft durch den dritten Punkt, dass letzten Endes auch die Algorithmen der sozialen Netzwerke alle darauf basieren, dass den Leuten das vorgeschlagen wird, was besonders populär ist. Also ich meine, ein soziales Netzwerk, in dem einem nichts vorgeschlagen werden würde, wo man einfach nur selber sucht, wäre ziemlich langweilig und hätte keinen besonders großen Nutzen. Das wäre im Prinzip nochmal Google auf soziale Netzwerke bezogen. Also das, was die sozialen Netzwerke machen, ist, dass sie immer in jedem Netzwerk, egal wovon wir reden, einem Sachen vorschlagen, hier, das könnte dich interessieren, das könnte dich interessieren. Aber worauf basieren diese Vorschläge? Die basieren auf vollautomatischen statistischen Auswertungen und in diese statistischen Auswertungen gehen unsere Bots rein und haben somit so einen Hebel, wo man noch nicht genau weiß, wie gut der funktioniert, aber wo es zumindest die Gefahr gibt, dass über diesen Hebel die Bots tatsächlich dann auch massenwirksam werden können. Es gibt einige empirische Befunde inzwischen zu dem Feld. Es gibt eine sehr schöne Studie von den Kollegen Warol und weitere. Es sind, glaube ich, 8 Leute, die daran beteiligt sind. Der Emilio Ferrara von der Indiana University ist auch einer der Autoren dabei. Und die haben jetzt für den amerikanischen Zweig von Twitter, also die haben sich nur Meldungen angeschaut, die auf Englisch waren und aus den USA kamen, versucht mit ziemlich guten Verfahren zu erkennen, wie viele Bots haben wir da eigentlich drin, in diesem Sample, was wir da ziehen können. Und die kommen auf eine Schätzung von zwischen 9-15% aller Nutzer in den USA auf Twitter, die inzwischen Social Bots sind. Das ist auch übrigens dann für den Wettbewerb sicherlich so ein State-of-the-Art-Verfahren, was sich viele Leute anschauen werden, was die da gemacht haben. Lässt sich allerdings, auch das für den Wettbewerb gesagt, nicht so ohne weiteres auf Deutschland übertragen, weil es sehr, sehr stark Charakteristiken in der Sprache findet und dieses Verfahren dann jetzt halt eben bei deutschen Meldungen nicht so gut funktioniert. Generell können wir sagen, wenn wir es auf dem politischen Bereich betrachten, egal welches Thema wir uns angucken, solange wir einfach nur nach Themen schauen, jedes politische Thema in Deutschland ist inzwischen in den sozialen Netzwerken durch Social Bots manipuliert. Einfach in dem Sinne, dass Social Bots sich zu jedem politischen Thema irgendwie äußern. Man muss nur tief genug suchen und graben, dann man findet immer was. Man muss auch sagen, dass alle sozialen Netzwerke von dem Phänomen betroffen sind, allerdings sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Netzwerke wie Twitter, wo es wesentlich mehr Bots gibt, als zum Beispiel bei Facebook. Das liegt unter anderem an der an der Kommunikationsstruktur bei Facebook. Bei Facebook muss man ja gegenseitig befreundet sein, damit man sich Sachen schicken kann. Das ist für Bots ein bisschen schwieriger. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Facebook insgesamt ein bisschen mehr Macht gegen das Problem als andere Netzwerke. Instagram ist eigentlich auch ein Eldorado für Bots. Also da gibt es Unterschiede, aber wir finden dieses Prinzip eigentlich in allen Netzwerken. Ganz wichtig ist aber, dass man sich von Anfang an klar macht, die reine Quantität, also dass wir überall was finden und dass wir auch viel finden, das sagt noch nicht wirklich, dass da auch viel passiert. Weil man muss sich schon immer die Frage stellen, wer liest es denn dann nachher eigentlich? Wer lässt sich denn jetzt manipulieren durch irgendwie eine Nachricht, die ein Computerprogramm ihm zugeschickt hat? Also das ist ja eigentlich die Wirkung von diesen Bots, die Qualität. Was wird denn eigentlich erreicht mit dieser Manipulation? Das ist die große offene Frage und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich zeige gleich auch noch mal ein paar Sachen, wo man dann halt irgendwie, die einen sagen, die Bots haben den Brexit herbeigeführt und andere sagen, das ganze Thema ist völlig überzogen und hat eigentlich keine wirkliche politische Relevanz, weil niemand ist so dumm, auf irgendwie so ein komisches kleines Computerprogramm reinzufallen. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ein Problem dabei ist aber definitiv, dass es auch leider in der jungen Geschichte der Bot-Analyse schon ein paar wirklich schlechte wissenschaftliche Beispiele dafür gibt. Und mein lieber Kollege Jürgen Pfeffer hat das mal Trump Science genannt und den Begriff habe ich hier aufgegriffen. Das ist gar nicht so böse gemeint, wie sich das hier an der Stelle anhört, aber der Punkt ist einfach, das ist ein unglaublich öffentlich wirksames Thema und es ist ein neues Thema. Niemand hat da richtig Erfahrung in dem Bereich. Und es gab leider einige Studien, die versucht haben, dann sehr, sehr schnell da Ergebnisse zu präsentieren. Und diese Horrormeldungen, die wir dann in den Medien auch gehört haben, also halt eben Trump, das waren die Bots, der Brexit, das waren die Bots. Wenn man sich die Studien, die dahinter stehen, anschaut, dann sind die ein bisschen dünn, sage ich mal vorsichtig. Dann wird zum Beispiel einfach das Kriterium genommen, dass jeder Twitter-Account, der mehr als 50 Mal am Tag im Durchschnitt twittert, ein Bot wäre. Da haben wir auf jeden Fall schon das Problem drin, dass gar nicht versucht wird, zwischen Social Bots zu unterscheiden und zwischen normalen, einfach Skripten, die nützlich sein können, die einfach viele Tweets von Reuters absenden oder von Spiegel Online oder sowas. Auch dafür ist die Frage dieses Wettbewerbs sehr interessant. Mit welchen Verfahren kann man denn dann jetzt eigentlich tatsächlich Bots finden und wie kann man das sich nachher auch zusammenfügen und vielleicht zu einer vernünftigen, wissenschaftlich basierten Erkenntnis dazu kommen. Das sieht man jetzt nicht so toll, was wir hier eigentlich haben, aber ich wollte einfach mal ein paar empirische Beispiele aus unserer Forschung an der HFP zeigen. Hier geht es mehr oder weniger, muss ich sagen, weil es ist schwierig, an die Daten überhaupt zu kommen. Zeige ich gleich noch, dass die ein bisschen unstrukturiert sind. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben untersucht, wie viele Meldungen in dieser Fieberkurve gibt es jetzt lila, die den Hashtag Merkel haben und grün, die den Hashtag Schulz haben. Über einen längeren Zeitraum. Das fängt irgendwie im März an und geht bis letzte Woche oder sowas. Und was wir hier erstmal einfach zeigen, ist sowas wie die Aktivität auf Twitter, wie jetzt dieser Hashtag verwendet wird. Was glauben Sie, wie viel dieser Meldungen, die jetzt den Hashtag Merkel und Schulz haben, von Social Bots kommen? Wer ruft eine Zahl in den Raum? Gute Schätzung, wir sind uns sicher, dass es mindestens 10% sind. Und das liegt jetzt daran, wie eng man halt die Verfahren macht. Wir haben uns bei diesen 10% darauf beschränkt, dass wir Kriterien nehmen, die wir für relativ eindeutig halten und die da miteinander kombinieren. Das heißt zum Beispiel, wenn wir Accounts haben, die extrem viel in einer kurzen Zeit getwittert haben, gleichzeitig aber nur Retweets versenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es sich dabei um Bots handelt. Das kombinieren wir noch mit ein paar anderen Sachen und können uns darüber bei 10% all dieser Meldungen relativ sicher sein, dass es sich um Meldungen von Social Bots handelt. Wie sieht es jetzt aber aus mit der Qualität der Befunde, weil das ist ja eigentlich das Spannende. Man kann die ganze Zeit tatsächlich sich auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, who cares? Was soll das eigentlich? Da sind jetzt irgendwie diese kleinen Programme im Internet und die zwitschern da vor sich hin. Es liest doch keiner. Die reden doch nur untereinander, diese Bots. Ist es schwierig zu sagen. Was wir auf jeden Fall zeigen können in qualitativen Untersuchungen ist, dass es mindestens drei Hinweise darauf gibt, dass da vielleicht doch Wirkungen erreicht werden mit diesen Bots, die einem zum Nachdenken zumindest mal bringen. Das eine ist, was sich ganz klar zeigen lässt, ist, wir haben Bots werden eingesetzt als Geschäftsmodell. Das heißt also, es geht ähnlich, wie Sie das von Spam-E-Mails kennen, einfach darum, irgendwelche Nachrichten zu verbreiten und das dann mit einem Link auf eine Seite. Und wenn man dann auf die Seite geht, dann ist das zum Beispiel eine solche Seite, die könnte man auch als Fake-News-Seite bezeichnen. Hier haben wir dann immer irgendwelche reißerischen Nachrichten. In dem Fall, irgendwelche Muslime haben ein geheimes Treffen abgehalten und haben dabei gesagt, wie radikal sie eigentlich sind. Schiebt sie alle ab, ist hier die Überschrift. Ist eine amerikanische Seite. Diese Seiten sind dann typischerweise halt mit extrem viel Werbung vollgepflastert und es ist wirklich ein Geschäftsmodell, einfach möglichst viele Leute auch mit Bots auf solche Seiten zu locken und dann klicken die auf die Werbung und das generiert Werbeeinnahmen. Das muss noch nicht mal eine politische Motivation haben, auch wenn es einen politischen Inhalt hat. Wir haben einige Seiten gefunden, wo wir uns eigentlich relativ sicher sind, dass es die politische Zielrichtung völlig egal ist. Aber die Leute hinter den Seiten haben irgendwann für sich gemerkt, dass man mit Donald Trump einfach mehr Geld verdienen kann als mit Hillary Clinton im Wahlkampf und haben dann angefangen, zum Beispiel die Nachricht über Bots zu verbreiten, dass der Papst Donald Trump unterstützt. Das ist so ein Beispiel, wo es wirklich nur darum ging, eigentlich Werbeeinnahmen zu generieren. Die zweite Sache, was wir gerade für Deutschland, aber auch für die USA feststellen können, ist, dass gerade von rechts her Social Bots eingesetzt werden, in dem Versuch, damit auch die öffentliche Meinung zu manipulieren. Das sind jetzt auch neue Daten von uns. Was wir gemacht haben an der Stelle ist, es gibt ein neues soziales Netzwerk, Gab heißt das, das ist eigentlich nur geschaffen worden, damit die Alt-Right-Bewegung in den USA wieder ungestört miteinander diskutieren kann. Und was wir da jetzt einfach gemacht haben, ist, dass wir in unseren Daten, die wir haben, aufzeigen, welche Nutzer verlinken auf dieses neue Alt-Right-soziale Netzwerk Gab und wie häufig twittern die. Und dann stellen wir halt fest, dass wir da schon, grün ist immer die Anzahl der Retweets, nein, der echten Tweets und blau ist die Anzahl der Tweets, der Retweets, also der einfach weitergeleiteten Nachrichten. Und selbst mit diesem einfachen Verfahren können wir dann halt schon feststellen, dass es extrem viele Nutzer gibt, die versuchen, ja, in diesem Alt-Right-Bereich mit Bots eine Massenwirkung zu erzeugen. Und das ist ganz neu, das haben wir auch noch nicht richtig ausgewertet, das ist ein Stück jetzt eine Zeitreihe über die letzten Monate dazu, wie eigentlich die Aktivitäten von diesen Twitter-Bots, die auf Gab verlinken, zunehmen. Und eigentlich war ich bislang immer der Meinung, dass das Bot-Phänomen halt hauptsächlich aus diesem Geschäftsmodell, was ich vorher gesagt habe, besteht. Und dass es eigentlich vielleicht doch nicht so gefährlich ist, wie an vielen Stellen gedacht wird, weil ja, bei diesen Brexit-Bots konnte man das ganz schön zeigen. Das waren einfach Bots, die haben sich an den Hashtag drangehängt, die haben das dann weitergepostet und die haben aber in Wirklichkeit Links auf irgendwelche russischen Videoseiten versendet, was überhaupt nichts mit dem Brexit zu tun hat. Da würde ich immer sagen, das hat nie im Leben irgendjemanden in seiner Meinung über den Brexit beeinflusst. Aber was wir hier sehen, ist, dass wir eigentlich seit etwa Mitte Mai einen extrem starken Anstieg dieser rechten Aktivitäten auf Twitter haben. Die Geschichte dahinter ist, dass es mehrere Fälle auch noch gibt, wo wir wirklich sagen können, Bots haben eine Rolle gespielt im amerikanischen Wahlkampf, indem sie versucht haben, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und das Interessante daran ist, dass man in diesen Geschichten, wie die sich dann entwickeln, zeigen kann, dass da offenbar jemand tatsächlich dahinter steht, dass das orchestriert ist, dass das gelenkt wird. Weil es immer wieder neue Wendungen nimmt und immer weiter aufgebaut wird. Und es geht sehr, sehr langsam vor sich. Ich mache die Geschichte aber ganz kurz. Es geht halt so, das haben Sie bestimmt mitgekriegt, WikiLeaks hat E-Mails von John Podesta, dem Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, veröffentlicht. Und daraus ist dann eine Geschichte gemacht worden, dass eigentlich die ganze demokratische Führung in der Partei in einen sehr, sehr hässlichen Kinderschänder-Skandal verwickelt ist. Es hat sogar nachher dazu geführt, dass ein Amerikaner bewaffnet in eine Pizzeria gestürmt ist und da die Kinder befreien wollte, wo er dachte, dass die im Keller gefangen gehalten werden. Und das fing alles mit einer E-Mail an, wo es eigentlich um eine Art-Performance geht, die einfach aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Und dann kamen aber halt verschiedene Sachen, wo dann eine Verschwörungstheorie über Monate aufgebaut wurde und immer wieder befeuert und unterstützt. In dem Fall dann, das ist oben John Podesta und Tony Podesta und hier unten haben wir Bilder, die sehen sehr ähnlich aus wie die. Das sind aber offizielle Phantombilder aus dem Fall Maddie McCann. Sind aber auch gar nicht die gleichen Leute, sondern wenn man die Geschichte zu den Bildern kennt, die beiden Bilder sollen eigentlich den gleichen Menschen zeigen. Und wenn wir uns die beiden anschauen, würde niemand glauben, wenn er die sieht, dass das ein und derselbe Mensch ist. Also es ist eine rein erfundene Geschichte. Aber diese Geschichte wurde dann ganz kurz vor der Wahl massenhaft durch Bots verbreitet. Unter anderem mit der Meldung, dass das NYPD, also die New Yorker Polizei, Hillary Clinton am nächsten Tag aber tatsächlich festnehmen würde, weil sie in diesen ganzen Skandal verwickelt ist. So, und jetzt können wir uns fragen, hat das tatsächlich eine Wirkung gehabt? Schwer zu sagen, weil wir wissen ja nicht, wie die Leute ansonsten gewählt hätten. Aber wir wissen, dass diese Meldung massenhaft verbreitet wurde und dass sie von sehr, sehr vielen Leuten wahrgenommen wurde. Und das Interessante an dem Fall ist halt, wie gesagt, dass es offenbar tatsächlich gesteuert ist, also dass es nicht ein zufälliges Zusammenkommen von unterschiedlichen Informationsquellen ist. Da hat sich im Internet nicht irgendwie was aufgeschaukelt, sondern da wurde richtig ganz gezielt versucht, die öffentliche Meinung in den USA massenhaft zu manipulieren. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, passiert sowas bei der Bundestagswahl auch? Ich bin der Meinung, dass wir zwar einiges an Manipulationsversuchen sehen werden, aber dass es doch dennoch keinerlei Grund zur Panik gibt. Hier noch einmal kurz eine Veranschaulichung, warum das forschungsmäßig ein relativ schwieriges Feld ist. Erstens gibt es keine Best-Practice-Beispiele. Also es ist wirklich neu. Es gibt nicht viele Leute, die was dazu machen. Hier, was wir hier sehen ist, da haben wir mal unsere Daten, die wir haben, verglichen mit Daten von einem offiziellen Drittdatenanbieter von Facebook. Also wir analysieren nicht nur Twitter-Daten, sondern wir analysieren auch sehr viel Facebook-Daten. Und wenn unsere Daten identisch wären, es geht um die Frage, wie erfolgreich ist eigentlich Russia Today Deutschland auf Facebook? Wenn unsere Daten mit den offiziellen Daten dieses Drittanbieters identisch wären, müssten alle Punkte auf der Diagonalen liegen. Das tun sie aber nicht. Und wenn wir uns dann zum Beispiel hier die Anzahl der Kommentare pro Tag anschauen, kommt raus, dass wir teilweise bis zu 5000 und mehr Kommentare pro Tag mehr haben, als man über den offiziellen Drittanbieter dieser Facebook-Daten bekommt. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, Social Media Data, das ist nicht objektiv, das ist nicht einfach festgelegt, sondern da kommt es eben ganz doll auch auf die Verfahren an, wie man sich jetzt überhaupt diese Daten verschafft und wie man die dann auswertet. Das macht es sehr, sehr schwierig für uns als Wissenschaftler dann damit umzugehen, weil es halt auch keine Vergleichsdatensätze normalerweise gibt und so weiter. Fazit, was wissen wir, was wissen wir nicht? Ja, wir wissen, dass es diese Social Bots gibt und dass die in ihrer Aktivität zunehmen. Wir wissen aber auch, dass die Nutzer nicht dumm sind. Wir wissen, dass die Nutzer in den sozialen Netzwerken sich sehr schnell auf solche Veränderungen einstellen. Wir wissen auch, dass die sozialen Netzwerke sich sehr, sehr schnell darauf einstellen und dass es sowas wie einen Lernprozess gibt und dass es daher sehr, sehr schwierig ist, vernünftige Aussagen darüber zu treffen, ob denn jetzt eigentlich Social Bots tatsächlich irgendeinen reellen politischen Einfluss haben oder nicht. Muss man auch nach wie vor sehr, sehr vorsichtig sein an der Stelle. Deshalb auch Social Media sollte man nicht überschätzen, gerade wenn man jetzt die ganzen Vergleiche zu den USA macht, muss ich als Politikwissenschaftler immer sagen, Leute, das ist auch ein ganz anderes politisches System. Ja? Also wir haben eine ganz andere Polarisierung in den USA. Wir haben eine rechtsradikale Bewegung in den USA, die sich jetzt 15 Jahre lang professionalisiert hat. Wir haben ein völlig anderes Wahlsystem. Also vorsichtig sein mit solchen Vergleichen, was in den USA passiert ist, wird jetzt auch in Deutschland passieren. Generell muss man, glaube ich, sagen, dass Social Bots nur dann wirksam sein können überhaupt, wenn sie auf einen Boden treffen, wo sie dann ihre Meinung auch verbreiten können. Das heißt also, eine Gesellschaft, die stark polarisiert ist, wo es geringes Vertrauen in die Eliten gibt, ist wahrscheinlich anfälliger für solche Manipulationen als eine Gesellschaft, die befriedet ist, wo Konflikte ausgehandelt werden und wo die Leute mehr oder weniger zufrieden sind mit dem, was sie machen. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Das war Simon Hegelich, Politikwissenschaftler und Data Science Forscher an der Hochschule für Politik in München. Hegelich hat diesen Vortrag am 7. Juli 2017 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Danach gab es eine Podiumsdiskussion, moderiert von Dietmar Harhoff vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb München. Teilnehmer an dieser Diskussion waren Jürgen Pfeffer, Professor für Social Science und Big Data an der Hochschule für Politik München, Christoph Neuberger, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LMU München und Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.
Ich bin Politikerin, Frau und Grüne und darum habe ich mit Social Bots einiges zu tun, weil es leider auf dieser Welt viele Menschen gibt, die etwas gegen andere Menschen haben, die sich für eine bessere Welt einsetzen oder weiblich sind oder eine Meinung haben und diese vertreten. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen, die in politischen Systemen unterwegs sind, kennen das, klassischer Shitstorm bis hin zu Social Bots, die unter jedem deinen Facebook-Post irgendwas posten oder Beleidigungen, Hass, Hetze, falsche Darstellung von deinen Inhalten. Das ist sozusagen, muss ich leider sagen, fast Standard. Da muss man natürlich immer unterscheiden, wo sind die echten Menschen dahinter und was wird eben sozusagen von einer Software gesteuert. Ich persönlich bin dankbar, dass Simon Hegelich das auch klar und deutlich gesagt hat, dass Social Bots oder Bots insgesamt ja jetzt nicht per se nur schlecht sind. Also ich finde es ganz wichtig, dass man das auch differenziert. Bots helfen natürlich auch bei der Automatisierung. Sie entlasten Personen und uns Menschen. Also wie sehr vieles im Leben ist jetzt ein Bot nicht nur schlecht oder nur gut, sondern es kommt natürlich immer darauf an, für was es verwendet wird. Und darum, jetzt komme ich zu dem Politischen, was kann man denn überhaupt dagegen tun? Oder müssen wir was dagegen tun als Gesellschaft? Da finde ich dann immer diesen Vorschlag, irgendwann geisterte der doch auch mal durch die Welt, ja, man müsste jetzt Social Bots irgendwie verbieten. Da habe ich dann herzlich gelacht, weil ich glaube, das ist etwas, was, also ich meine, dann hat man die Digitalisierung, glaube ich, nicht ganz so verstanden. Das wird einfach nicht funktionieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns irgendwie jetzt kampflos hinsetzen müssen und sagen müssen, um Gottes Willen, jetzt können wir nichts tun. Es gibt diese Meinungsmache, es gibt diese Manipulation, es gibt Hass und Hetze und wir müssen das über uns ergehen lassen. So ist es ja nicht. Wir haben ja als Gesellschaft und natürlich auch als politische Akteure verschiedene Möglichkeiten. Und da möchte ich, was in meinen Augen eins der wichtigsten Sachen ist, anfangen. Das erste ist Transparenz und Aufklärung. Ich glaube, dass es zum Beispiel heute Abend diese Veranstaltung gibt, dass Sie da sind, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass Sie das weitertragen, ist was Wichtiges, damit Leute überhaupt auch erstmal begreifen, dass es so etwas wie Social Bots gibt und dass, wenn es sie gibt, dass ich vielleicht mein Medienkonsum und das, was ich wahrnehme, unter dieser Brille mir anschaue, dass ich sozusagen nicht jedem fünften aufgeregten Tweet, wo irgendwas Wildes drinsteht, gleich Glauben schenke, sondern lerne, Medienkompetenz zu haben, die Quellen zu hinterfragen, kritisch zu denken. Also da kommen wir jetzt vom politischen Bereich gleich in den ganzen Bildungsbereich, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Punkt 1, also Transparenz, Aufklärung, Medienkompetenz. Punkt 2 ist natürlich dieses ganze Thema Beratung, gerade auch gegen Cybermobbing. Ich finde das ganz wichtig, weil ein Social Bot oder ein Shitstorm betrifft ja jetzt nicht nur Leute, die in der politischen Öffentlichkeit stehen, sondern das kann ja auch die Zivilgesellschaft sehr leicht treffen. Gerade als so viele Menschen Geflüchteten geholfen haben, ganz großartig hier in München. Ja, wir waren ja 2015 das Sinnbild dafür, dass Menschen einander helfen, wenn andere in Not sind. Da kenne ich einige Geschichten, wo Leute, die einfach nur helfen wollten, einen wahnsinnigen Druck übers Netz bekommen haben, wo man bis heute auch nicht genau weiß, waren das jetzt die echten Menschen oder war das auch Social Bots gesteuert, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Und das ist wahnsinnig belastend. Ja? Also das musst du erstmal aushalten, wenn du solche Sachen abbekommst. Das heißt, als politische Akteure müssen wir mehr in sowas wie Beratungsstellen, Sachen gegen Cybermobbing etc. investieren. Und der dritte Punkt ist natürlich das ganze Strafrechtliche. Ich finde, wir haben da sehr gute Gesetze. Ich meine, es ist das Gute bei uns, dass Beleidigungen, Hass, Hetze etc. nicht hinnehmbar ist. Und dieser schöne Satz, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, der stimmt. Das heißt, wir müssen unsere Strafverfolgungsbehörden so gut ausstatten, dass sie die Gesetze auch vollziehen können. Weil das ist in meinen Augen das große Problem, was wir in Deutschland haben. Wir haben kein Problem, dass wir zu wenig Gesetze haben. Wir haben Vollzugsproblem. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass all die vielen strafrechtlich relevanten Dinge auch nachverfolgt werden. Und der vierte Punkt ist natürlich Betreiber in die Pflicht nehmen. Das sind in aller Kürze natürlich noch ein paar mehr Punkte, aber wir kommen ja nachher in die Debatte. Da bin ich gespannt, was die anderen noch so für Anregungen haben.
Herr Neuberger, Frau Schulz hat jetzt schon gut vorgelegt. Was würden Sie hinzufügen? Wie gehen Sie mit diesem Phänomen um und was können Sie auch als Wissenschaftler noch hinzufügen?
Also ich finde den Untertitel der Veranstaltung sehr gut, was wir wissen und was wir noch nicht wissen über Social Bots. Das ist ja ein Muster, das sich wiederholt. Wir haben immer wieder Innovationen im Kontext der Digitalisierung, die wir relativ schnell begreifen müssen, verstehen müssen, was sich da abspielt. Und wir müssen, glaube ich, auch wie heute bei dieser Veranstaltung auch auf diesem etwas schwankenden Boden uns mit dem Phänomen beschäftigen. Das, was wir gerade im Vortrag gehört haben, wir müssen es erstmal erkennen, verstehen, was Social Bots sind, müssen dann aber auch, und da kommt mein Fach ins Spiel, die Kommunikationswissenschaft, uns die Frage stellen, welche Wirkungen sind zumindest, und bei dem Punkt sind wir im Moment hypothetisch denkbar, wir sind noch nicht so weit, das ist ein Phänomen, das 2016 aufgetaucht ist. Was kannst du nun eigentlich bewirken? Da würde ich gleich gerne noch ein paar Sätze dazu sagen. Und dann sind wir schließlich dann auch bei der Frage, wenn wir die Folgen versuchen zu bewerten, ob es denn nur negative und positive Folgen sind, inwieweit man dann auch regulierend eingreifen muss. Wir haben immer wieder, wenn solche Themen auftauchen, Übertreibungen, sei es in die eine oder in die andere Richtung. Wir haben die apokalyptische Visionen, die dann zunächst entstehen, der Alarmismus, der auch bei allen Übertreibungen durchaus seinen Sinn hat, weil das die Aufmerksamkeit schärft. Wir fangen dann an, uns mit diesen Themen dann kritisch auseinanderzusetzen. Das macht auch Forschungsgelder locker. Man kann sich dann auch intensiv und schnell damit solchen Fragen beschäftigen. Es bedarf gleichwohl seiner Zeit, um genau zu verstehen zu können, was denn da eigentlich passiert. Und ich glaube, dass Social Bots, wenn sie denn so, wie wir das vorhin gehört haben, dann tatsächlich wirken, nämlich durch diese Unklarheit, das ist ja der Kern der Social Bots, die Täuschung darüber, dass es eben keine Menschen sind, die dahinter stehen, sondern dass es ein Algorithmus ist, der hier vielfach Botschaften verbreitet, dass das durchaus wirksam sein kann. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Masse von Botschaften uns beeinflusst. Das fängt an bei den Themen. Wenn man Thementrends beobachtet, dann hält man Themen plötzlich für wichtig. Wenn man Meinungen ganz, ganz oft wahrnimmt, also was erfährt über das Meinungsklima, dann führt das einerseits dazu, dass man sich in der Tendenz der Mehrheit anschließt. Die Theorie der Schweigespirale, eine ganz alte Theorie unseres Faches, hat das immer wieder auch in verschiedenen Kontexten auch dann untersucht. Also dass einerseits dieses Meinungsklima uns beeinflusst in unseren eigenen Einstellungen und uns auch unser Kommunikationsverhalten beeinflusst. Wir haben es hier auch mit selbstverstärkenden Prozessen zu tun. Also wenn man den Eindruck hat, man ist in der Minderheit, dann verfällt man eher in Schweigen. Und das heißt, Social Bots können quasi lawinenartig dann auch Prozesse auslösen. Und es geht schließlich auch um Emotionen. Auch da gibt es sowas wie eine Ansteckungsgefahr. Also wir können weitreichend Prozesse ausgelöst werden. Das ist eine denkbare Wirkung, dass Social Bots quasi ihre Ziele erreichen. Es kann aber auch passieren, auch das haben wir gerade im Vortrag gehört, dass aufgeklärt wird, das aber dann auch dazu führen kann, dass natürlich unser Misstrauen wächst und letztlich diese tollen Potenziale, die in den sozialen Medien stecken, nämlich für einen besseren demokratischen Diskurs, darüber natürlich dann auch verloren gehen. Und das deutet sich auch jetzt schon an, wenn man sich etwa Glaubwürdigkeitsstudien ansieht, dann ist natürlich die Glaubwürdigkeit sozialer Medien ganz generell sehr viel schlechter als etwa von journalistischen Angeboten.
Vielen Dank. Herr Pfeffer, Sie sind ebenfalls an der Schnittstelle zwischen Sozial- und Computerwissenschaften tätig. Wie sehen Sie dieses Phänomen Social Bots?
Also mein Fach heißt ja Computational Social Science und wir sind vor 8, 9 Jahren oder so angetreten mit der Hoffnung, dass jetzt plötzlich zum ersten Mal weltweit Millionen Menschen in Echtzeit Daten von sich hergeben. Das heißt, wir haben plötzlich erkannt, dass, oder heute Forscher haben erkannt, dass wir zu alte Fragen der Sozialwissenschaften von wie entstehen Meinungen, wie verbreiten sich Meinungen, was hat das für Dynamiken, wie entstehen Gruppen, was formt Gruppen, was zerstört Gruppen. Viele Bereiche der Sozialwissenschaften, wo über Jahrzehnte lang empirische Sozialforschung gemacht worden ist, durch Beobachtung, durch Interviews, indem man mühselig Versuche, Experimente aufgesetzt hat. Und jetzt ist plötzlich diese Hoffnung da, dass man das alles gratis zu sich ins Haus bekommt. Das heißt, wir haben Hunderttausende, Millionen, inzwischen Milliarden Menschen, die jeden Tag von sich etwas preisgeben. Was sie denken, was sie fühlen, was sie sehen, was sie tun, mit wem sie befreundet sind, ja, wie sie ihre Meinungen ändern, wie sie auf gewisse Themen reagieren. Das heißt, da war vor einigen Jahren sehr viel Hoffnung da. Und ich finde mich aber selbst jetzt in einer Situation, dass ich eigentlich jetzt meine letzten Jahre damit verbringe, mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, dass das alles ein Blödsinn ist. Das heißt, dass all diese Daten, die wir da aus dieser Kiste rausbekommen, in Wirklichkeit ziemlich unbrauchbar sind, Und einer dieser Punkte, warum das relativ unbrauchbar ist in vielen Bereichen, sind eben diese Social Bots. Das heißt, mein Zugang zu diesem Bot-Phänomen war in erster Linie mal darüber, dass die meine Daten zerstören. Also ich will ja wissen, was, ich will die Gesellschaft verstehen, ich will die Menschen verstehen. Mir ist ja wurscht, welche Dynamik es im Internet gibt. Ich will ja wissen, was die Menschen denken. Und jetzt gibt es plötzlich sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive, ist das ein Irrsinn, dass hier diese Maschinen quasi diese Daten verzerren. So viel mal zu meiner Motivation und zu meiner Tragik.
Dieses, das klingt so, ein bisschen nach Demotivation. So,
genau, aber das macht nichts. Man kann auch hier wunderbare Papers schreiben und wissenschaftlich ist das kein Problem. Aber, worauf ich hinaus will, das heißt, der Hauptpunkt, auf den ich auch hinweisen will, ist auch kurz schon in den Wortmeldungen davor vorgekommen, nämlich dass Bots und wie auch immer man sie nennt, diese Dynamiken im Internet, vor allem Wahrnehmungen verändern oder beeinflussen. Also nicht nur die Wahrnehmung von mir jetzt als Forscher, dass ich irgendwas erforsche, was ich denke, dass Millionen Menschen von sich geben, in Wirklichkeit sind es vielleicht nur ein paar Maschinen, sondern zum einen von jedem Einzelnen, das ist hier vorher schon genannt worden, von Filterblasen und dass es vielleicht geschafft wird, dass einzelne Menschen plötzlich denken, dass um sie herum ein relevanter Teil der Bevölkerung, der Welt, ihre eigentliche Meinung hat. Also wenn man vor 20 Jahren, also ich komme aus einem kleinen Ort in Österreich, wenn man da ein Keller-Nazi war und man ist dann ins Wirtshaus gegangen und hat das gesagt, dann hat einem halt einer gesagt, bist deppert, und man ist wieder nach Hause gegangen. Ne? Und so hat sich das ein bisschen kontrolliert. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ein kleiner Keller-Nazi ist in meinem Ort in Österreich und dann sagt man auf Twitter, und dann gibt es einen Bot, der nur darauf wartet, bis jemand sagt, und der sagt dann drauf, super klasse, und gibt dem Feedback, dann sehe ich hier schon das Potenzial, dass sozusagen für diesen Einzelnen hier eine Wahrnehmung erzeugt wird, dass das viel größer ist, als es vielleicht tatsächlich ist. Das heißt, das ist eine konkrete Gefahr, wo Herr Professor Hegelich auch hier von Polarisierung so gesprochen hat. Das heißt, in dem Moment, wo wir polarisieren und wo wir über Bots dieses automatisierte Feedback in diese Systeme reinspielen, sehe ich da sozusagen Wahrnehmungsverzerrungsprobleme beim Individuum, aber auch auf höherer Ebene. Das heißt, in jedem Gespräch mit Journalisten versuchen wir zu kommunizieren, Leute, bitte hört auf, diese Social-Media-Statistiken zu publizieren. Das Bundesamt, ich weiß nicht, wie das bei euch Deutschen heißt, das Bundesamt für Statistik oder irgendwie so, hat vor ein paar Wochen veröffentlicht, offiziell, dass die AfD auf Social Media beliebter ist als die traditionellen Parteien. Jetzt ist es amtlich. Ja? Leute sehen diese Zahlen, Leute schauen auf Twitter, sehen, die Abgeordnete Schulz hat 3.800 Freunde auf Twitter, die muss wichtig sein. Hoppala, der AfD-Narr hat 12.000, der muss noch wichtiger sein. Aber es weiß niemand, woher diese Zahlen kommen. Und es weiß auch niemand, wie einfach die zu manipulieren sind. Wenn Sie mir jetzt irgendeine Zahl sagen zwischen 1 und 1 Million, dann kann ich dafür sorgen, dass die Abgeordnete Schulze in 2 Wochen diese Anzahl von Followern hat auf Twitter. Das ist überhaupt kein Problem.
Das könnte vielleicht interessant für Sie sein. Ja. Ne?
10.000 Follower auf Twitter kosten $100. Das ist überhaupt kein Problem. Ein paar tausend Likes auf Facebook kosten dasselbe. Wir können ja dem YouTube-Kanal ein bisschen nachhelfen, dass der populärer ausschaut. Und das hört sich jetzt zwar witzig an, aber was ist es, wenn Sie auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube schauen, was ist es, worauf man schaut? Man schaut auf diese Zahl. Und das ist eigentlich das einzige Evaluierungskriterium. Das heißt, es wird hier die Wahrnehmung, und eben wenn dann die Wahrnehmung noch dazu von Journalisten zum Beispiel verändert wird und die dann darüber schreiben, dann entsteht dadurch auch Realität. Donald Trump hatte am Wahlabend 14 Millionen Follower auf Twitter. 14 Millionen Follower auf Twitter. Das ist gar nichts. Ja? Mit 14 Millionen Menschen kommuniziert irgendwie, weiß ich nicht, Lionel Messi oder wie immer er heißt, und Beyoncé vorm Frühstück. Das heißt, das waren 14 Millionen, wir wissen nicht mal davon, wie viele waren amerikanische Wähler, wie viele davon waren Bots. Das ist gar nichts global betrachtet. Aber Medien haben permanent darüber berichtet und damit eigentlich erst die News kreiert. Ich würde nach wie vor behaupten, wenn amerikanische Medien endlich aufhören würden, aus jedem Tweet 3 Tage zu berichten, würde Donald Trump aufhören, Twitter zu benutzen. Der kommuniziert nicht mit Menschen. Niemand seiner Wähler verwendet Twitter. Der kommuniziert mit Medien, vermittelt den Eindruck, dass er mit Menschen kommuniziert, und die Medien kommunizieren dann mit Menschen. Weil eben diese Wahrnehmungen hier durch diese sozialen Medien erzeugt werden. Das heißt, mein Hauptappell hier und auch generell ist, dass wir eine Awareness entwickeln, was das eigentlich ist und was es nicht ist. Und dass wir vorsichtig sind mit Schlussfolgerungen, die auf solchen Zahlen oder solchen Analysen aufbauen. Der beste Vergleich dazu ist, seit es Leserbriefe gibt bei der Bild-Zeitung, zahlen Parteien Studierende auf 450-Euro-Basis dafür, dass sie Leserbriefe schreiben. Weil man versucht, die Grünen nicht. Grüne müssen nicht zahlen, die haben freiwillig Menschen, die das machen. Aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, man versucht, den Input-Kanal der Zeitung zu manipulieren, indem man Leserbriefe schreibt. Jetzt versucht man, den Input-Kanal von Journalisten zu beeinflussen, indem man soziale Medien beeinflusst. Es gibt Studien, die zeigen, man hat irgendwann erkannt, dass Trump gerne retweetet. Das heißt, eine ganze Heerschar von Leuten und von kleinen PR-Firmen hat sich darauf spezialisiert, in Trump seinen Input-Filter Daten reinzuspielen. Das heißt, dass man in seinem, wenn er einen Tweet sendet, dass man da oben erscheint, weil dann ist die Chance hoch, dass er es retweetet. Also das konnte man zeigen, dass wirklich, das war eine Maschinerie, die das versucht hat. Und deswegen hat jetzt Twitter neulich erst den Algorithmus verändert, was wo angezeigt wird, um Donald Trump zu schützen, quasi vor dieser Manipulation. Also zusammenfassend, bevor ich hier zu lange rede, was ist es, das wir sehen, was ist es nicht? Solange wir das nicht wissen oder solange wir vermuten, dass da viel irgendwie im Argen liegt, ein bisschen Ruhe ist oft ganz gut.
Wie uns Social Bots manipulieren. Darum ging es in unserem Vortrag heute und in der anschließenden Diskussion. Die Diskussionsteilnehmer waren Jürgen Pfeffer, Professor für Social Science und Big Data an der Hochschule für Politik München, Christoph Neuberger, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München und Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Geleitet hat die Diskussion Dietmar Haarhoff vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb München. Stattgefunden hat das Ganze am 7. Juli 2017 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.